Komme ich gleich zurück. Heiligung in griechischer Weise bedeutet, dass ich hart an mir arbeite, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Wir haben früher, ich will es mal ganz einfach machen, gesagt, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe nicht im Kino, ne? Und so weiter. Verschiedene Dinge sind für mich passé, das ist Heiligung. Und dann sondere ich mich von der Welt ab, ich werde mich mit den Menschen, die in der Welt sind, nicht abgeben. Ich bin heilig. Meine Kinder werden in der Schule nicht und so weiter. Ich werde mich an Nachbarschaftsereignissen nicht beteiligen, weil das ist gottlos. Gut, kann man machen. Und immer in der Versammlung sein, immer ehrlich sein. Und ich sage, das ist das Allergeringste, was man tun kann, dass man zu Aldi zurückgeht und der Dame da am Schalter sagt, hören Sie mal, Sie haben mir statt auf 20, haben Sie mir 50 Euro rausgegeben, haben sich geirrt. Das ist das Geringste, in diesen Dingen ehrlich zu sein. Das ist keine große Geschichte. Das darf man einfach voraussetzen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das ist vom Herrn. Ne? Habe ich jetzt halt 30 Euro mehr in der Tasche. Ist klar. Ne? So, aber das ist schon das Allergeringste, wirklich. Da, ne? Das ist dieses Frommsein oder dieser strafende Blick des Rabbinen, den ein Rabbiner ja lernen musste. Paulus schaute ihn scharf an. Das ist der sogenannte strafende Blick des Rabbinen. Den muss man lernen. Ne? Ganz scharf. Und es ist wirklich so, es gibt christliche Kreise, in denen dieser Blick auf den Sünder, der vielleicht gelacht hat, ihr habt jetzt gerade auch gelacht, dieser strafende Blick auf den Sünder, das mag alles dazu gehören. Heiligung bedeutet, dass ich anders bin. Dass ich in dem Fall, wo andere, die Gott nicht kennen, aus der Haut fahren und wer weiß was für eine Reaktion zeigen, dass ich Mitleid mit meinem Nächsten habe und dass ich als Nächster auf ihn zugehe. Deswegen sagt Jesus ja, in diesem Beispiel, Lukas 10, da kommt ein Mann zu ihm, der ihn gefragt hat, was ist das höchste Gebot? Jesus sagt ihm dann dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, als der ihn fragt, wer ist denn mein Nächster? Dann erzählt er das. Und wie fragt Jesus? Fragt Jesus, wer war jetzt analog der Frage? Wer ist mein Nächster? Und hast du jetzt begriffen, wer war der Nächste des Samariters? Hat er so gefragt? Nein. Er hat gefragt, wer war jetzt der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen ist? Merkt ihr, das ist eine völlig andere Fragestellung. Jesus vertieft das. Jesus verschärft das. Intensiviert die Liebe zum Nächsten. Er zeigt, du, das ist nicht nur dein Nächster, sondern du hast die Aufgabe, ihm ein Nächster zu sein. Welch eine Veränderung. Das ist so wichtig. Und das müssen wir begreifen. Und so müssen wir auf unsere Umwelt zugehen, auf unsere Mitmenschen zugehen, damit sie Lebensqualität an uns feststellen und sich sagen, Mensch, das ist ja fantastisch. Wie ist das? Betrifft die Ehe, das betrifft die Kinder, das betrifft die Gemeinschaft mit den Nachbarn, das betrifft den Arbeitsplatz. So viele Lebensgebiete, so viele Dinge. Und wir werden manchmal völlig unvorbereitet, herausgefordert. Wie wichtig ist es da, wenn wir aus unserem Herzen heraus einfach, weil wir neue Menschen geworden sind, so reagieren, dass wir unseren Mitmenschen Lebensqualität mitteilen können. Das ist ganz wichtig. Du hast mich gefragt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ganz einfach. Das ist kein Talionsgesetz, Talionsrecht, das heißt, dass ich dir heimzahle. Schulhof, wir zwei sind Jungs, ne? 12 Jahre alt. Ne? Ich bin größer als du, aber du bist stark, ein starker Kerl und bist schnell. Man sollte man nicht meinen, dass ich nicht schnell gewesen wäre. Ich habe auch Leichtathletik gemacht und war sehr schnell. Aber trotzdem, okay. Jetzt pfeffer ich dir eine. Ne? Ich knall dir eine. Was machst du? Wie viel kriege ich zurück? Einen?
Doppelten.
Was mache ich dann? Ich zeig dir, dann haue ich noch 2-3 Mal zu. Das Ganze artet in einer Schlägerei aus und wir beide haben ein Riesenproblem mit unserem Lehrer. Wir müssen vielleicht in der Klasse nachsitzen, jedenfalls zu meiner Zeit, als ich noch Kind war, da musste ich dann nachsitzen. Ist so passiert halt. Wenn ein solcher Fall eintritt, sagt Gott, dass ein Mensch, wie auch immer, dem anderen ein Auge rausgehauen hat oder wie auch immer, oder einen Zahn oder eine Hand, was auch immer passiert ist. Und das ist das, was die Rabbinen auch sagen. Dann soll derjenige, der das getan hat, dem Geschädigten das ersetzen. Wenn jetzt der Geschädigte damit nicht zufrieden ist, dass ihm das finanziell restituiert wird, dann soll Folgendes passieren. Dann darf der Geschädigte dem anderen auch nur ein Auge raushauen. Oder einen Zahn. Oder eine Hand abhacken. Weiß nicht wie. Nicht mehr. Also nicht Eskalation von Gewalt, wie wir das auf dem Schulhof haben, sondern, und wie du mir, so ich dir, das wie du mir, so ich dir, stimmt ja nicht. Wie du mir, so ich dir, du hast es gerade gesagt. Ich hau dir eine, du haust mir 2, ich hau dir 3. Dann haust du mir 5 und ich hau dir 7. Und schon ist die Schlägerei wunderbar im Gange. Wenn du es nach dem 7. Schlag überlebt hast, ne, ist klar. Wenn du zurückhauen kannst, okay, naja. Jedenfalls, das ist, es geht, wenn wir in der Zeitung lesen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eine Verfälschung der Wahrheit. Eine deutliche Verfälschung der Wahrheit. Das hat nichts mit dem zu tun, was Gott wollte und was auch die Rabbinen lehren und gelehrt haben.
Ne? Man kann das auch aus dem Zusammenhang sehen, weil im ganzen Kapitel geht es darüber.
Ja, genau.
Was geschehen muss, wenn dies geschehen
muss. Ja, ja. Richtig. Ja, ja. Diese ganzen Gesetze, vor allen Dingen auch 3. Mose 19, diese Heiligungsgesetze, die haben immer zum Ziel, dass Menschen miteinander im Frieden auskommen. So, wir haben vorhin noch etwas gesprochen. Was würdest du mich gerne daran erinnern wollen, dass ich noch sagen sollte, ehe ich zum weiteren Punkt komme? Gut, ich mache mal so einfach weiter. Also, Jesus kam nicht nur, um zu sterben. Jesus kam zunächst erst einmal, um auf dieser Erde zu leben. Ist das klar? Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Durch diesen Einfluss der Philosophie ist uns so viel Grundlegendes leider verloren gegangen. Ich will da nicht in Einzelheiten gehen, dass, wenn ihr Zeit habt und die Möglichkeit habt, mal Kirchenväter zu lesen, dann schaut euch das mal an. Er lebte vor allen Dingen, und das Leben ist wichtig. Er lehrte und er machte viele Jünger. Und er sagte, wir sollen hingehen und viele und die Völker zu Jüngern machen. Wir sollen die Welt wieder heilen. Schaut, Gott hat die Welt wunderbar gemacht. Ist das nicht herrlich, was es alles gibt? Du sagst, du warst gestern von Südafrika gekommen. Ich war vor Jahren mal dort, ein wunderschönes Land. Kommt ihr mal nach Brasilien, kommt ihr nach Chile, kommt ihr nach, wohin? Schwarzwald. Die Lüneburger Heide, habt ihr die schon mal gesehen? Herrlich. Oder jetzt nach den letzten Regenfällen, die Südzellische Seenplatte. Die ganzen Weiden unter Wasser. Es ist der Wahnsinn, ja. Ne? Die Berge. Ich bin am Aconcagua mal vorbeigefahren, von Chile nach Mendoza, Santiago nach Mendoza, haben wir in der Ferne so den Aconcagua gesehen, den höchsten Berg der Anden. Ah, toll. Ich hatte gedacht, Mensch. Ich habe Patagonien besucht. Unvergleichlich. Das hat alles seine Reize. Alles Jammertal. Alles Jammertal. Wenn wir mal im Himmel sind, dann ist es schön. Hä? Mensch, wenn ich euch sage, Jesus hat uns erlöst, dass wir diese Welt genießen können. Was? Ich setze mich ins Flugzeug rein, Jesus hat mich erlöst, dass ich diese Welt genießen kann. Und dann fliege ich so über Grönland. Ist das ein Erlebnis? Grönland, entweder im Sommer oder im Winter zu sehen, das ist ein Wahnsinn. Oder sagen wir mal den Grand Canyon. Entweder von oben oder von unten. Ich bin übers Meer gefahren und wir hatten Windstärke 10, 11 auf dem Nordatlantik. Und das ist nicht so ohne. Und wir hatten, ja, nur die damals, diese Stabilisatoren waren nichts Besonderes. Dann bumm, machte das und nachts immer ein Krach und so weiter. Und es war damals 1962, vor der Kuba-Krise. Und ich bin zum ersten Mal mit so einem großen Pott übers Meer. Hab's dann später noch öfters mal gemacht. Sturm. Ich hatte am ersten Tag plötzlich panische Angst. Was habe ich gemacht? Ich bin in mein Zimmer, meine Kabine, mich an meinem Bett hingekniet, hab zum Herrn gebetet. Paar Minuten und plötzlich war alles vorbei. War alles weg. So, jetzt fing, das war Windstärke 7, 8. Ne? War so ein Tag hinter Irland und dann fing es an. Und ich hatte so kurze Bußverzweiflung gehabt an dem Nachmittag auch. So ein bisschen Reling da so, ne? Fische füttern. Und ein Seemann, der hatte mir gesagt, er fuhr auch nach Amerika, der sagte, so privat, er sagte mir, essen Sie Crackers. Dann habe ich Crackers gegessen. Immer Crackers rein und nach 3-4 Stunden war alles vorbei. Immer schön an der frischen Luft bleiben und so weiter. Naja, dann nachher war alles vorbei. Nun hatte ich diese Anwandlungen und das blieb ja einigen Leuten nicht verborgen. Da war so eine Jugendgruppe. Die hatten ihren hellen Spaß dran, so richtig ihre Freude. Und nun, dann war alles vorbei und jetzt kam der richtige Sturm und ich bin dann immer rumgelaufen. So, wir durften ja nicht an die frische Luft, aber und dann diese riesigen Wellen da. Und ich war so richtig froh. Ich habe mich so gut gefühlt, es war toll. Und jetzt gehe ich da so lang. Ach, Mike. Goodness, was das da gestunken hat, wo diese jungen Leute, die ein paar Tage zuvor über mich gelacht haben, die waren alle käsebleich im Gesicht. Das ist ja auch oft die Angst, die die Leute umtreibt. Aber es ist so schön, erlöst zu sein und geborgen zu sein. und Gewissheit zu haben. Ich war in einem Flugzeug in der Caravelle von Montevideo nach, wir sollten um 3 von Montevideo wegfliegen, jetzt war es 10 Uhr und wir sitzen im Flugzeug und da sagt man uns, steigen Sie nochmal aus, wir müssen nochmal was am Motor machen. Und diese Maschine war vorher von Rio nach Buenos Aires über verschiedene Hauptstädte nach Buenos Aires und dann Montevideo. Ich bin mit dieser Maschine einige Male geflogen. Es war immer dieselbe Karavelle von der Cruzeiro do Sul. Und jetzt musste man auch mal raus. Die kam doch schon mit Verspätung. Wir sollten um 3 Uhr fliegen und es war schon 10. In Montevideo, in Buenos Aires, vorher in Porto Alegre, haben sie die Maschine geflickt. Immer wieder derselbe Motor. So, und jetzt Landeanflug. Endlich durften wir los. 8000 Meter. Landeanflug, Porto Alegre. Und plötzlich höre ich da hinten was. Ich komme gerade mit meiner Frau und meinem Bruder und Schwägerin von einer Evangelisationsreise aus Chile. Wir mussten in Montevideo umsteigen. Und dann höre ich, hey, was ist mit dem Motor? Da stimmt doch was nicht. Und tatsächlich, du, das Ding geht so runter. Nun war das Folgendes. Die Karavelle war ein gutes Segelflugzeug. Und dann waren ein paar Leute auch umgefallen und so. Die bewegten sich da. Und jetzt, nach einer Weile, sagte der Pilot, wir werden jetzt in ein paar Minuten landen, es ist alles in Ordnung, also machen Sie sich keine Sorgen. Was war? Hinten der Motor war ausgefahren. Und offensichtlich, so hat man mir später erklärt, haben die durch den Sturzflug Fahrt gewonnen, damit wir landen konnten. Ja, toll, ne? Es ist so schön, geborgen zu sein im Herrn. Ich hatte keine Panik. Ich war 27. Wir hatten keine Panik. Wir haben gedacht, gut, dann geht's jetzt zum Herrn. Aber Gott hatte noch andere Pläne. Und so merkt ihr ja, es ist alles gut gegangen. Ne? Ja, die Maschine wurde dann auch wieder geflickt auf den Flughafen. Was will ich sagen? Was? Nee, die ist schon in ihre Einzelteile zerlegt. Ich will sagen, heute haben wir die Aufgabe, unsere Aufgaben wahrzunehmen, die der Herr uns gegeben hat, und Tamim zu sein. Biblisch, und jetzt sage ich einige Gegensätze, Gehorsam ist die höchste Tugend. Glaube hat mit Gehorsam zu tun. Gehorsam ist die höchste Tugend. Der Grieche sagt, frei sein, Selbstverwirklichung, das ist die höchste Tugend. Natürlich frei sein, wir haben das vorhin gehört, aber von was frei sein? Ne? Frei sein. Ich will frei sein, und mir von keinem etwas sagen zu lassen. Ich will mich selbst verwirklichen. Fühl dich gut. Mach das, was du für richtig hältst, wenn du dich nur gut dabei fühlst. Kennt ihr den Spruch? Ja. Menschen, die eine tiefe Lebensweisheit von sich geben. Ja. Biblisch, was ist die höchste Offenbarung, höchste Autorität? Das ist die Offenbarung. Offenbarung Gottes in seinem Wort. Für den Griechen ist die höchste Autorität die Vernunft. Trotzdem, ohne Verstand geht nichts. Aber das, was der hebräische Verstand leistet, hat nichts mit einer Vergötzung des Intellekts zu tun, sondern hat etwas zu tun damit, tiefere Zusammenhänge auch mit Gott zu erkennen und mit in Bezug auf den Menschen. Das werdet ihr sehen, wenn ihr zum Beispiel die Sprüche lest. Es ist sehr ratsam, jeden Tag mal ein Kapitel in den Sprüchen zu lesen. Da lernt ihr jede Menge praktische Psychologie. Und seid nicht auf diese Experten in Funk und Fernsehen angewiesen. die nichts sagen. Hillel sagt, ein Mensch, der nichts weiß, kann nicht fromm sein. Ein Mensch, der nichts weiß, der kann nicht fromm sein. Also wenn du fromm sein möchtest, Gott gefallen willst, musst du schon deinen Verstand anstrengen. Im Griechischen ist es so, der Mensch kritisiert Gottes Wort. Der hält Predigten darüber, was alles in der Bibel verkehrt ist und beanstandet werden muss und anders verstanden werden muss. Biblisch ist es, Gottes Wort kritisiert den Menschen. Gottes Wort arbeitet an mir. Griechisch, bei Plato ist der Leib eine Höhle, in der der Geist gefangen ist. Und letztlich lehrt man ja auch die Kinder in der Sonntagsschule, im Innern ist ein kleines Kästchen, in dem die Seele wohnt. Das ist so ein Kinderlied gewesen, biblisches Sonntagsschulkinderlied gewesen. Aber biblisch ist es so, Gott ist einer. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gott ist einer. Der Mensch ist eine Einheit. Der Mensch ist nicht ein schizophren auseinandergehauenes, dreiteiliges Stück. Er ist eine Einheit, wie Mann und Frau eine Einheit ist. Es gibt eine Fülle von Ausprägungen, aber es gibt die Einheit, Echad. Das Vielfältige, dieses Wort Echad meint ja eins, das hat eine tiefere Bedeutung. Wisst ihr, wenn es heißt, der Herr ist einer, Gott der Herr ist einer oder der Herr ist der Herr allein, der Adonai Eloheinu Adonai Echad, also Gott der Herr ist einer. Das kann man auf vier verschiedene Möglichkeiten übersetzen, das ist aber jetzt nicht so wichtig. Dann bedeutet das im tiefen hebräischen Sinne ursprünglich zur Zeit und vor der Zeit Jesus die Möglichkeit oder die Einschließung von mehreren Persönlichkeiten. Mann und Frau sind Echad, ja? Mann und Frau sind eine Einheit. Sie werden sein ein Leib und ein Fleisch, Basar Echad, und sie werden ein Fleisch sein und sind doch zwei. Ursprünglich hat dieser Gedanke, dass Gott sich in seinem Sohn offenbart, Bni Ata, heißt es, im Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn. Hayom ani yelediticha. Ich habe dich heute gezeugt. Das ist ein ausgesprochen messianisches Wort. Ja, ganz deutlich. Das war normal. Aber durch das Christentum und durch die Ablehnung des Christentums durch die Juden, haben die Juden natürlich nachher die Sache anders dargestellt. Obwohl der Gedanke drin war, Echad. Wir wollen Menschen machen, ist nicht ein Pluralis Majestatis, sondern das ist, Gott wendet sich an eine weitere Persönlichkeit. Versteht ihr? Dass die Einheit, dass Gott einer ist, bedeutet nicht, dass das einer ist, sondern einer in einer Vielfalt. Fantastisch. Das ist der eigentliche Ausdruck. Wichtig ist für den Griechen das Außerweltliche, das Überirdische. Denn das Vollkommene, das kommt erst später. Das steht ja eigentlich auch in der Bibel so, dass das Vollkommene noch später kommen wird. Natürlich, weil diese Erde ja auch gefallen ist. Das ist klar. Aber wir haben noch eine lange Zeit. Warum gehen wir nicht gleich in den Himmel, wenn wir uns bekehrt haben? Warum müssen wir hier noch Versuchungen und alles Mögliche und dann vor allen Dingen so ein Ding wie eine Gemeinde ertragen, ne? Oh wei. Ich kann euch sagen, das ist toll, wenn wir das begriffen haben, was Gott eigentlich will. Biblisch ist, innerweltlich, sei vollkommen, sei tamim, sei jetzt. Die zukünftige Welt ist real, das stimmt. Aber der Sinai ist auch real. Sinai war ein kosmisches Ereignis. Gott kommt herab zum Menschen. Baut mir ein Heiligtum. Ich will bei euch wohnen. Gott offenbart sich nicht mystisch irgendeinem Führer, einer Einzelperson, einem religiösen Führer, der dann von der großen Höhe herabkommt und sagt, ich hatte eine Erscheinung, sondern Gott offenbart sich am Sinai einem ganzen Volk. Und nachdem er sich dem ganzen Volk kundgemacht hat in der Wolke, sodass sie dann sagen, hör mal, geh du mit ihm reden, dann geht er mit ihm reden, in die Wolke hinein, in die Gegenwart Gottes hinein und dann teilt Gott ihm einiges mit. Aber es ist nichts Mystisches dabei, es ist alles völlig normal. Dieses Mystische, das wir in anderen Religionen haben, nein. Selbst Wunder sind nichts Mystisches. Guck mal, wenn ich von Wundern spreche. Petrus sagt, na dann komm, dann steh doch auf im Namen Jesu Christi von Nazareth und lauf rum. Und dann ist er so gegangen. Und dann hat der Petrus gesagt, nun setz deinen Glauben in Bewegung. Nun setz deinen Glauben in Bewegung. Und nun setz deinen Glauben. Guck mal, der ist geheilt. Und der Pastor hat geklatscht. Und die 748 Leute haben alle gesehen, Menschenskinder, wie geht der? Der ist doch nicht, oder wie war das? Zur Zeit Jesu haben die Pharisäer, haben die Sadduzäer, haben die Priester, die Feinde Jesu festgestellt, der Typ ist ganz, der ist geheilt. Ich wünsche mir, dass das weiter so wäre, dass die Feinde des Evangeliums sagen müssen, der Mann ist gesund. Ein Freund von mir ist Arzt, er lebt noch, und Evolutionist, dann habe ich ihm von Jesus gesagt, der hatte manchmal so seinen moralischen, und dann kam er zu mir gefahren und haben uns dann unterhalten und wir hatten eine schöne Zeit und dann habe ich mit ihm vieles über Jesus geredet und sagte immer, ich glaube das alles nicht und glaube das alles nicht und so. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, wieso glaubst du nicht? Ich werde dir was sagen. Guck, dieser Mann war krebskrank. Ja, sowas kann schon mal passieren und bla 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 so. Eines Tages schicke ich ihm meine Nachbarin, die Baptistenschwester Buchholz, zu ihm. Und weil er ein ganz hervorragender Diagnostiker war, hat er auch in Amerika, in Houston studiert teilweise und sich perfektioniert. Das war alles in Brasilien passiert. Und dann stellt er im letzten Moment fest, er wollte sie schon losschicken, aber sagt er, ich muss noch mal was nachschauen. Stellt fest, da ist eine Blutung im Mastdarm und stellt fest, da ist ein ganz schöner Apparat. Außerhalb des Mastdarms sitzt da ein Tumor. Und er macht eine Biopsie und das Ergebnis ist Krebs. Tumor. Das ist ein bösartiger Tumor. Muss so bald wie möglich operiert werden. Jetzt kommt die Schwester zu uns und sagt, hör mal, ihr betet doch für Kranke. Sie war unsere Nachbarin von der Baptistengemeinde nebenan. Und wir hatten mit ihnen alle ein sehr gutes Verhältnis. Klar, sagen wir, machen wir doch. Dann haben wir für sie gebetet in der Gemeinde. Und dann kriegte sie, es war kurz vor Weihnachten und Weihnachten ist bei uns ja sehr heiß, dann kriegte sie Blutungen. Meine Frau sagt ihr noch, ach, weißt du, mach dir nichts draus, der Herr hat dich angerührt. Einfach so hingesagt, ist manchmal so. So, und dann, ich habe dann erfahren, dass sie ins Krankenhaus gebracht worden ist, ich hinterher zum Arzt, einen Tag später, sag, hör mal, René, was ist los jetzt? Ja, sagt er mir, da sind Blutungen, wir müssen erstmal warten, bis die aufgehört haben. Ich habe ihr ein Mittel gegeben und wenn es aufgehört hat, werde ich sie operieren. Wann operierst du sie? Ja, nach wahrscheinlich übermorgen. Dann kriegte ich die Nachricht wirklich. Sie wird operiert, ich wieder hin. Dann hat er mir erzählt, die wird 4 Stunden operiert, die kriegt einen künstlichen Ausgang und alles so. Dem Tag, als sie operiert war, Nachmittag fahre ich hin, 3 Uhr, gehe in ihr Zimmer rein. Alles okay, freut sich. Ich dachte, ich werde sie so antreffen, noch ziemlich so Michigene, ne, so ein bisschen benebelt. Nein, nichts dergleichen. Dann sage ich, wie lange hat er dich denn operiert? Hast du ein Ding gekriegt? Nö, sagt sie. Wie lange hat er dich denn operiert? Ja, sagt der Mann, nach einer Stunde war sie zurück. Ich bin sofort zum René, sag, hör mal, sag mal, was hast du gemacht? Sagt er, weißt du was? Das war lustig. Ich habe nur noch ein bisschen weggekratzt, aber an dem Krebs stirbt ihn nicht mehr. Da habt ihr wohl wieder gebetet. Ich sage, du wirst nicht mehr, das darf nicht wahr sein. Was ist passiert? Die Frau ist gesund geworden. Nach einer kurzen Zeit war sie wieder raus. Hat er sie untersucht. Jedes Mal, wenn wir uns trafen, hat er darüber gesprochen. Dann ist er bald weggezogen. Wir haben uns erst mehr als 20 Jahre später wieder getroffen. Ich komme rein ins Krankenhaus und ich habe gehört, er ist zurück, will meinen Freund René wieder treffen. Und da kommt er mir gerade entgegen. Im Eingangsbereich des Krankenhauses. Hey, sagt er. Und wir drücken uns nach gut brasilianischer Art und Weise. Sagt er, ein bisschen Kaffee trinken oder einen Tee. Da, und so haben wir uns hingesetzt. Sagt er, innerhalb von 3 Minuten. Sagt er, gestern war die Frau Buchholz hier. Ich habe die wieder untersucht. Stirbt die, die hat nichts. Da habt ihr doch damals gebetet. Was hat der Mann gemacht? Der hat sich nach diesem Ereignis eine Bibel gekauft und hat die Bibel gelesen und fing an zu beten. Ein Evolutionist, der mir vorher gesagt hat, er glaubt an nichts. Ist immer gut, wenn die anderen bezeugen, die nicht glauben, dass der geheilt ist, anstatt dass die Leute ungläubigen Auges davor stehen, obwohl sie gläubig sind, und sich sagen, na so geht doch nur einer, der noch krank ist. Okay? Ich will nicht ausführlich werden. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich so kritisch bin. Aber ich glaube, dass die Feinde des Evangeliums erleben müssen, wie Gott heilt. Halleluja. Gott heilt. Ich bin sogar der Überzeugung, wenn wir heute Nachmittag hier Gottes Wort hören und Gottes Geist hier gegenwärtig ist, dass er Menschen unter euch anrühren kann. Bin ich fest davon überzeugt. Wenn du wirklich Gott glaubst und ihm dein Leben auslieferst, in Treue, dann kann er dich heilen. Das ist doch für ihn das Leichteste. Das ist gar kein Problem. Nein, die zukünftige Welt ist zwar real, aber genauso real ist es, dass Gott heute zu uns Menschen herabkommt. Ich will bei euch wohnen. Der Mose, der sagt uns kaum was über die zukünftige Welt, viel über die diesseitige Welt. Es dreht sich wenig um den Himmel. Es dreht sich viel um diese Erde. Das vollkommene Schöne, das dürfen wir schon hier genießen. Und der Grieche muss noch lange warten. Der kriegt das erst im Jenseits, wenn er aus der Höhle befreit ist. Biblisch, Auferstehung ist Realität. Wir kriegen schon wieder einen neuen Leib. Aus dem Alten. Ist das nicht toll? Ja? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Was ist was passiert? Wisst ihr, ich finde das so toll. Gott gibt mir einen Leib, er modelliert, ja? Modelliert. Und dann stirbt dieser Leib. Und dann ist es ihm ein Bedürfnis, dass dieser Leib wieder lebendig wird. Die Auferstehung meines Leibes, obwohl der total verrottet ist und die Würmchen ihn so schön verkaut haben, ne? Ja, die haben ihn total verkaut. Ja, das Tolle ist, dass Gott diesem Leib wieder, dass er diesen Leib wieder lebendig macht. Was beweist das? Dass dieser Leib entgegen griechischem Denken von größter Wichtigkeit ist. Wie sagt Paulus, ich bitte euch um der Barmherzigkeit Gottes willen, dass ihr eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darstellt. Ne? Weil dieser Leib wieder leben wird, auferweckt werden wird. Es ist unglaublich, es ist so schön. Das ist wunderbar, ein neuer Leib. Wir sind nicht eine Höhle, sondern wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und alles ist geistlich. Wenn ich esse, ist das geistlich. Wenn ich Auto fahre, ist das geistlich. Und wenn ich irgendwas tue, ist das geistlich. Wenn es keine Sünde ist. Ist klar? Und selbst die Sünde hat einen geistlichen Charakter. Die katholische Kirche hat gelehrt, wenn Mann und Frau intim werden, flieht der Heilige Geist aus dem Zimmer. Wenn einer Freude dran haben kann, ist es Gott. So ein kaputtes Denken. Zwei Tempel werden zur Höhle. Das ist richtig abartig. So. Machen wir mal hier eine Pause. Und ich sag euch was, wenn ihr nicht alle Bücher mehr vorfinden solltet, ihr könnt sie bestellen, ich schicke sie hierher. Ne? Könnt sie bestellen, auch die Bücher von David Bivin, was hat Jesus wirklich gesagt, oder was auch immer ist, ich schicke es euch nach, ist kein Problem. Und ihr sagt, ich habe über diese Problematik, Gesetz und so weiter, auch über diese Übertreibungen, Erschwerungen geschrieben. Es ist wirklich das einzige Buch, das in deutscher Sprache so ausführlich über dieses Thema spricht. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben über die Decke. Wie ist das mit der Decke? Wer hat die Decke? Die Juden, ist klar. Das habe ich nicht anders erwartet, Schwester. Und damit bist du in guter Gesellschaft. Aber wenn ich dir sage, dass es ein 800 Jahre älteres Wort gibt, das Folgendes sagt, dass in messianischer Zeit auch den Heiden die Decke von den Augen genommen werden wird. Dann wird dich das vielleicht überraschen. Das steht in Jesaja 25. In messianischer Zeit, das heißt in einer Zeit, die noch vor uns liegt, wird den Heiden die Decke von den Augen genommen werden. Und dazu gehören auch wir. Denn wir haben ja die sogenannte Ersatztheologie. An die Stelle der Juden hat Gott die Gemeinde gestellt. Müssen wir nicht denken, denn die Juden haben einen Bund, den Gott nie brechen wird. Gott steht immer zu seinem Bund. Israel hat eine Sache. Aber alle Juden sind seit der Predigt des Johannes des Täufers und Jesus und Petrus dazu aufgefordert, was zu tun? Buße zu tun. Petrus hat Tausenden von Juden in Jerusalem gesagt, was sollen wir tun, haben sie ihn gefragt. Tut Buße, kehrt um. Daran hat sich nichts geändert. Wenn Juden heute, bis Gott wieder eine besondere Zeit für das Volk Israel geben wird, wenn Juden heute in die Gemeinde des Herrn kommen, dann müssen sie Buße tun. Müssen sie zum Herrn umkehren. Da stehe ich auf einem Boden mit den Aposteln. Die haben das so gesagt und daran hat sich nichts geändert. Und wenn wir das jetzt erleben, was in Israel passiert, dann ist das der Anfang für eine neue Zeit mit dem Volk Israel. Gott hat seinen Bund aufrechterhalten. Sie haben ihn viele Male gebrochen, aber er hat seinen Bund aufrechterhalten. Das ist nicht ein Vertrag. Bei einem Vertrag, da kann man, wenn die eine Seite den Vertrag nicht erfüllt, kann die andere Seite sagen, null und nichtig. Beim Bund ist das anders. Gott steht in Treue, in Chesed ve'emet, in Gnade und Wahrheit zu seinem Bund. Wird sich nichts ändern. Aber wir müssen etwas sehen, was die Propheten nicht gesehen haben. Nämlich das Reich Gottes. Wir, die Bewegung Jesu, die aus Juden und Heiden bestehen. Und deswegen kann es eigentlich keine Trennung geben. Ich wundere mich, dass in unserem Land Juden, die Gläubiger sind an Jesus, nicht in unsere Gemeinden kommen und so weiter. Das ist, wir brauchen sie und sie brauchen uns vor allen Dingen. Wir wissen eine ganze Menge über Jesus. Das ist ganz wichtig. Okay? Machen wir eine Pause. Okay. Psalm 147. Guck mal, was da steht. Es ist nicht schlecht. Ne? So. Halleluja! Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unserem Gott auf der Zither, ihm, der die Himmel mit Wolken bedeckt und Regen bereitet, der Erde, der Gras sprossen lässt auf den Bergen, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, wonach sie schreien und so weiter. Halleluja, steht am Schluss. Als die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt wurde, ungefähr 200 vor Jesus, vielleicht 250 Jahre vor Jesus, bevor Jesus tätig war, vielleicht war es auch nicht ganz so viel, dann hat man zwei Wörter, ich erwähnte es vorhin schon mal, aus dem Hebräischen ins Griechische mit übernommen. Das war Amen. So ist es. Eine Bestätigung. Und Halleluja. Halleluja heißt preist den Herrn. Hallelu heißt preist. Mehrzahl maskulin. Preist. Das heißt Männer und Frauen, wird dann im Maskulin ausgedrückt. Imperativ. Pluralis. Halleluja. Ja ist Jahwe. Und preist den Herrn. Das ist also eine Aufforderung. Das ist nur eine Aufforderung. Halleluja ist kein Ausruf. Halleluja ist eine Aufforderung. Warum sagen wir Halleluja? Ganz einfach. Als man die Bibel ins Griechische übersetzte, hat man ja diese Bibel nach Alexandria, in Alexandria ist es wohl passiert, dass man sie übersetzte, dann hat man die nach Griechenland gebracht, nach Karthago gebracht, überall dort, wo man Hebräisch sprach, in der Diaspora. Und dann hat man nicht mehr hier das, was das Halleluja ausmacht, gesagt, nämlich der Herr hat Himmel und Erde gemacht, Regen und so weiter. Er hat die Riegel deiner Tore befestigt, hat deine Kinder gesegnet, er schafft Frieden und so weiter. All das hat man nicht mehr gesagt, sondern nur noch Halleluja. Und so sagen wir fröhlichen Pfingstler oder wer wir auch immer sind, Halleluja. Und dann fehlt das eigentlich, was jetzt kommen sollte. Ist klar? Ja? Noch eins. Amen. Wann sagen wir Amen? Vor oder am Ende? Amen ist das schönste Wort, ne? Für die Kinder, dann dürfen sie nach Hause. Ne? Auf Amen wartet man, wenn die Versammlung langsam, ne? Und du hörst die alte Bartwickelmaschine, ne? Und der angelt schon seit Minuten. Merkst du, schon eine Viertelstunde angelt er nach dem Amen und kriegt es nicht. Ne? Wie ein Hecht, der immer weg. Ne? Gut, endlich hat er ihn gefangen und er sagt Amen und wir können sagen, ah, jetzt kann man nach Hause. Mann, ist das. Amen. Vorhin habe ich gesagt, nur sag doch mal Amen. Ne? Wer das Amen permanent falsch gebraucht, ist Jesus. Der sagt nämlich immer, wahrlich, ich sage dir. Und im Griechischen steht dort, Amen. Lerote, ich sage dir. Im Hebräischen steht da auch Amen. Aber jetzt, ist doch interessant. Schau mal, da hängt ein Mann am Kreuz, Jesus hängt auch am Kreuz. Der Mann sagt zu ihm, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt majestätisch, religiös, traditionell, Amen, wahrlich, ich sage dir. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus das Amen falsch gebraucht, als einziger? Jeder Rabbi, jeder Christ gebraucht es richtig. Nur Jesus gebraucht es falsch. Wie kommt das? Wegen Herrn Luther. Der Herr Luther, der kannte die Gepflogenheiten, er war ja nicht Jude, der kannte die Gepflogenheiten der Juden nicht. Aber er hätte es wissen müssen. Und der hat dann mit wahrlich, ich sage dir, angefangen. Jesus sagt zu ihm, Amen. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Jesus sagt auf das, was er sagt, oft Amen und lässt dann noch ein Statement folgen. Nikodemus, Nakdimon, ein sehr, sehr reicher Mann, der auch bei Josephus erscheint und in anderen Schriften. Nakdimon kommt zu ihm, Nikodemus. Seine Tochter wird nachher in Jerusalem die Körner unter den Hufen der Esel sammeln und essen, weil nichts in der Stadt ist. Nikodemus kommt zu ihm, damals ist noch alles okay. Er und seine drei Freunde könnten Jerusalem 10 Jahre mit Getreide beliefern, so reich ist er. Er sagt zu Jesus, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Nach Luther heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von mir, nicht von neuem geboren werdet, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Was sagt Jesus wirklich? Amen! Amen! Ich sag dir mal was. Ihr müsst von neuem geboren werden, wenn ihr das Reich Gottes sehen wollt. Ja, wieso? Amen, sagt Jesus. Nochmal Amen. Und dann erklärt er es ihm. Seht ihr? Ich habe geschrieben, auch zur neuen Genfer Übersetzung und an anderen, anderswo, bitte macht doch, ändert das doch. Macht doch nicht sowas. Macht das doch richtig. Wir machen es doch alle richtig. Dann kann es doch Jesus auch richtig machen. Dann tut es doch. Untersucht das mal nach dieser Richtung hin. Und ich denke, das ist dann ganz, ganz schön nützlich. So, man hat mich gefragt, gerade vorhin, nach dem Namen Jehova, Jahwe. Wir wissen nicht, wie der Name ausgesprochen wird, weil das Alphabet, die 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet, nur Konsonanten, Mitlaute kennt und wir keine Vokale haben, also Selbstlaute. Selbst das Aleph und das Ein und das Jota gelten als Konsonanten. Wir haben später Pünktchen von den Masoreten, Pünktchen und Striche unter den einzelnen Buchstaben, die dann den Buchstaben, den Vokal bedeuten. Also zwei zwei Pünktchen waagrecht oder drei Pünktchen wie ein Kreuz, das ist dann ein E, oder ein Strich ist dann ein A, oder ein Strich wie ein kleines T ist dann auch ein A, oder so drei schräge Pünktchen ist dann ein U und so weiter. Ein Pünktchen ist dann ein I und so weiter. Oben ein Punkt ist ein O und dann im Buchstaben W ist es dann ein U. So, diese Sachen wurden aber später 600, 700 nach Christus von den Masoreten eingeführt. Und so wissen wir nicht, wie Jahwe oder JHWH ausgesprochen wird. Das sogenannte Tetragramm. Die Juden haben einige Jahrhunderte vor Jesus, vielleicht 200 Jahre, also das Aussprechen des Namens abgeschafft. Nur der Hohepriester hat es dann aussprechen dürfen. Und sie haben gesagt, nur der Messias wird ihn aussprechen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann werden wir sehen, dass Jesus nie Gott gesagt hat, sondern entweder mein Vater oder der Vater oder euer Vater. Oder er hat gesagt, die Kraft oder Himmel. Wenn er sagt, das Reich der Himmel, dann bedeutet das Reich Gottes. Himmel ist ein sogenannter Euphemismus, ein Ersatzwort für Gott. Ich habe gesündigt gegen Gott und vor dir. Ja, wie vor dir? Das ist ein typischer Hebraismus. Ich habe vor dir gesündigt, sagt er zu seinem Vater. Ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Ja, er war doch weit weg, ne? Das ist ein hebräischer Ausdruck. Ich sündige vor dir und kann trotzdem in Australien sein. Oder wer weiß wo, am anderen Ende der Erde. Das ist ein hebräischer Ausdruck. Und so gibt es verschiedene Ausdrücke für Gott. Also, ein anderes Wort ist Kraft, das habe ich schon erwähnt. Oder Ort, Gavur, Kraft, Ort, Makom, oder Lashon, die Zunge. Die Zunge hat gesagt. Ja? Es ist sehr interessant, dass eine gewisse Verbindung zu sehen ist zwischen dem Namen Gottes, Lashon, und zu dem Phänomen, zu Pfingsten. Zungen aus Feuer. Ja? Göttliche Zungen. Da müsste man vielleicht mal eine Forschung betreiben, dem ein bisschen näher nachgehen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ja, das Wort Jehova ist kein Wort, hat nichts zu bedeuten. Es hat nur bei uns etwas zu bedeuten, weil wir wissen, wer damit gemeint ist. Aber Jehova ist die Erfindung eines franziskanischen Mönches vor ungefähr 500 Jahren, ein bisschen mehr, 600 vielleicht. Ich kann das jetzt nicht mehr genau sagen. Und er hat aus der Punktuierung, aus der Vokalisation unter den Buchstaben abgeleitet, dass es Jehova heißen muss. Warum? Unter JHWH steht die Punktuierung Adonai. Die Punktuierung, also die Vokalisation Adonai. Folglich verführt das dazu, dass man Jehova sagt. Fertig. Deswegen, also die Vokalisation Adonai heißt Herr. Damit ich, wenn ich jetzt vorlese, nicht den Namen, wir sagen einfach so Jahwe, wir wissen auch nicht, manche sagen Jahwe, manche sagen Jahwe, Jahwa, Jahwo, wie auch immer, wir wissen es nicht. Wenn ich jetzt vorlese in der Synagoge, dann sage ich an der Stelle Adonai. Das sagt mir die Punktuierung. Damit ich keinen Fehler begehe, schaue ich auf die Punktuierung und sehe, oh, das Adonai, Deswegen sage ich Adonai und sage nicht Jahwe oder wie auch immer. Versteht ihr? Das ist der Hintergrund von diesem Ausdruck. Also, wenn die Leute sagen, Zeugen Jehovas, dann muss man sie eigentlich korrigieren. Und ich sage dann gewöhnlich, wenn ich schon mal mit Leuten darüber rede, die von diesen Leuten sind, guck mal, ich habe die sehr ernst genommen, habe sie in mein Haus gebeten, dann habe ich mit ihnen gesprochen. Und der eine war unglaublich interessiert. Er hat gesagt, wir müssen uns nochmal unterhalten und kam dann auch wieder. Und wollte viel, viel mehr wissen. Und dann habe ich gesagt, schau mal, der Mann, der eure Sekte gegründet hat, der war 16. Der hat nicht viel gewusst. Der hat nichts von Hebräisch gewusst, der hat nichts gewusst, von Theologie keine Ahnung gehabt, der hat das einfach so gemacht. Und lasst euch doch bitte mal was sagen. Verstehst? Bildung. Und das ist auch wieder ein Unterschied zum Griechentum. Bildung hat sehr viel mit Theologie zu tun. Also nicht mit Theologie in unserem Sinne. Theologie in unserem Sinne ist das, was wir so machen. Das ist mehr griechischer Art. Theologie biblischer Art ist ein bisschen anders. Theologie biblischer Art beschreibt das Handeln Gottes. Ist nicht statisch, ist nicht Theorie, ist nicht Philosophie. Es beschreibt das Handeln Gottes. Wenn ich von Theologie rede, dann heißt das, dass Dinge geschehen. Ne? Geschehen. Und von daher ist die Bildung für Gott etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Die Pharisäer sind hingegangen und haben ungefähr um 80 vor Christus, eigentlich schon früher, sporadisch und an einigen Orten, aber dann doch mehr das ganze Land überziehend, Schulen gegründet. Man hat die kleinen Kinder von 5 Jahren bereits morgens, als es noch dunkel war, und man die Sterne sehen konnte, damit sie die Sterne sehen, die Abraham gesehen hat und die sie erinnert haben, so will ich dich vermehren, um eine gewisse Ehrfurcht auch zu erzeugen, hat man die Kinder in die Schule gebracht. Und dann haben die Kinder schon damals gelernt, lesen gelernt, das Alphabet gelernt. Die meisten oder viele, viele Leute zur Zeit Jesu konnten lesen. Schreiben konnten sie wahrscheinlich auch, aber Schreiben war beschränkt auf einen Beruf des Schreibers, der sehr, sehr intensiv und sehr genau war. Und du musstest eine harte Schule durchmachen, um Schreiber werden zu können. Das ist noch heute so. Wenn du Tora schreiben willst, dann musst du eine hohe Qualifikation aufweisen. Es ist nicht nur so, dass du jeden Buchstaben genauso wie den anderen hinkriegst, sondern fehlerfrei, so wie es geht. So, und das war zur Zeit Jesu. Das heißt also, dass ein Junge von 12 Jahren gut und gerne nicht nur die Tora auswendig konnte, weite Passagen, also die Psalmen, sondern auch weite Passagen von den Propheten und so weiter. Das konnten die alles so wiederholen. Die orale Kultur, die Kultur, die spricht, die nicht schreibt, kann Dinge, die sie hört, sehr, sehr genauer über Generationen hinweg weitergeben. Vor allen Dingen die semitische Kultur. Die semitische Kultur hat eine Eigenart. Gewisse Wortgruppen, also jedes Wort hat eine Wurzel. So gibt es dann Wortgruppen. Wenn ich zum Beispiel Amen nehme, Emenu, ja? Amen, A-M-N, das ist die Wurzel. Das heißt dann Amen. Es heißt Glauben. Dann ist damit verbunden Wahrheit. Dann ist damit verbunden Treue. Damit ist verbunden vertraulich. Stiefvater, Stiefmutter. Die rechte Hand, die starke Hand. Die richtige, starke Hand. Die linke Hand ist die schwächere Hand. Mit der linken Hand Denkt an Matthäus 25, schiebe ich die Bösewichte weg, weil sie schwächer ist. Ich schiebe sie nicht mit der starken Hand weg, ich schiebe sie mit der schwachen Hand weg. Stiefmutter deswegen, eine Stiefmutter, ein Stiefvater, sie haben eine gewisse, sie versorgen das Kind, das keinen Vater mehr hat, das keine Mutter mehr hat. Ne? Ein Trainer, das moderne Wort für Trainer. Oder das Wort für Meister, für Handwerker. All das. Das heißt, jemand ist in seinem Beruf tüchtig, in seinem Beruf ausgebildet. Er ist tüchtig, er kann andere lehren. Er ist in der Lage, richtig was anzugreifen. Und er macht etwas gut und steht da drin. Festigkeit. Festigkeit ist das Prinzip. So. Wenn ich jetzt sehe die Wurzel dieses Wortes und dann ein Wort entdecke, ich kenne die Wurzel, aber das Wort, das ich da lese, kenne ich nicht. Jetzt kann ich aufgrund dieser mathematischen Konstruktion, die hebräische Sprache mir bietet, genau sagen, was dieses Wort bedeutet. Weil es gibt da verschiedene grammatische Eigenarten. Das ist ganz hervorragend. Und von daher ist diese Sprache unglaublich ja, toll, inspirierend. Und sie ist einfach einzigartig. Und das haben die Kinder gelernt. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Kind einen gewissen Satz hörst, dann hörst du die Wurzel. Du weißt, das ist das Wort gesagt. Nein, er hat nicht Gott gesagt, er hat Adonai gesagt. Das ist ganz, er hat nicht Elohim gesagt. Er hat Jahwe gesagt, sage ich mal so. Adonai Roi, sage ich. Jahwe Roi, der Herr ist mein Hirte. Lo Echsar, mir wird nichts mangeln. Und so weiter. Das sind feste Wörter. So. Wenn du jetzt als ein Angehöriger dieser Kultur hier sitzt, kannst du die Worte wiedergeben. Die Schlüsselworte, die wichtigen Ausdrücke kannst du wiedergeben, weil dir das geläufig ist. Diese Sätze, diese Wurzeln sind dir, du hast sie gehört und du wirst sie genau wiedergeben. Wenn ich zum Beispiel den, wie heißt es da im Psalm 23, und ich werde, warte mal, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, wie ihr das könnt. Wenn ich sagen würde, und ich werde bleiben in der Heimat des Herrn, würdet ihr protestieren, das steht da nicht. Seht ihr? Professor Safraï hat mal was vorgeführt. Damals gab es den Talmud, damals gab es die Mishnah. Talmud ist dieses Riesenwerk, die Mishnah ist das Werk, das der Talmud auslegt. Die Mishnah ist das zusammengetragene Material der Weisen Israels in der Zeit des Zweiten Tempels. Bis ungefähr 180, 90, Jehuda Hanasi, Jehuda, ein Nachkomme von Gamaliel und Hillel, der hat das aufgeschrieben. Das ist ungefähr so dick, das Buch. So, das war damals alles schon auf Computer. Und da war ein Herr Rabbiner, der gut mit dem Computer umgehen konnte. Und ihr müsst wissen, dass diese Leute, wenn sie auch schwarz angezogen sind und bisschen museal angetatscht sind, dass sie doch überaus kluge Leute sind und sehr modern sind. Wenn du da einen so schnell gehen siehst in Brooklyn, ne, mit seinen Dings, dann weißt du, in der Bibel steht geschrieben, du sollst nicht lässig gehen. Und er ist schwarz angezogen und du denkst, das ist ein Hinterwäldler. Nein, dann gehst du mal dahin und dann wirst du merken, der Mann ist Hightech. Der ist Hightech. Der ist einer, ein Gant, der ist vielleicht an der Börse tätig, oder wer weiß, was er macht. Das ist nicht so. Also, gut. Und jetzt hat man den Professor, den alten, der war damals über 70, da hat man, so ein kleiner Mann, ein ungeheures Gehirn, wunderbare Bücher hat er geschrieben, kriegt man alle nicht mehr. Dann sagt er, dann hat einer die Fragen gestellt. Spontan. Sag mal, gibt es diesen und wird über diesen Begriff irgendwo geschrieben? Ihr müsst euch vor die Augen halten, die Bibel ist so dick. Die Mischna ist so viel, verglichen mit der Bibel, aber der Talmud ist so viel. Neben dem Talmud gibt es noch einige andere alte Schriften. Den Midrash, das ist auch nochmal so viel. Dann gibt es Tanchuma und Mechilta und wie sie alle heißen. Und die Tosefta gibt es noch und die Pesikta. Ach du liebes Herr, was nicht alles gibt. So, wird irgendwie dieser Ausdruck oder wird damit irgendwie operiert, was wird damit ausgesagt? Der Rabbi an seinem Computer. Ja gut, er hatte nicht 2 Giga damals. Das war ein bisschen langsamer. Schon. Ich meine, ne? Geschwindigkeit. So. Und dann sagt der Schmuel Safrae, ja, das gibt es, und zwar dort, und dann gibt es das auch noch dort. Da war der fast, ich glaube, jedes Mal schneller als der Mann mit seinem Computer. Und hat damit bewiesen, wie sehr genau Gehirn ist. Also, wenn Menschen in unserer Kultur, die sich Theologieprofessoren nennen, glauben, dass die Jünger das, was Jesus gesagt hat, unkorrekt wiedergeben, dann irren die gewaltig, weil die keine Ahnung haben oder haben wollen von dieser Kultur. Petrus und Johannes und wie sie alle heißen, die konnten diese Reden alle sauber deutlich wiedergeben. Du kannst heute in verschiedene Synagogen gehen, dann wird am Sabbat gepredigt und am Tag drauf wird die Predigt aufgeschrieben. Ne? So ist das noch immer da. Und wenn wir jetzt sehen, dass Jesus dort im Tempel gewesen ist und hat seine Professoren dort, die Professoren hat er dort gefragt und sie haben ihn gefragt und er hat ihre Fragen mit seinen Fragen beantwortet. Das ist der Hintergrund. Das hebräische Denken kennt nämlich dieses fantastische Argumentieren mit dem etwa nicht oder so. Also so. Mein Vater hat das manchmal mit mir gemacht. Das war gar nicht so einfach. Ich sollte ihm dann immer mit einer Frage antworten. Auf die Fragen, die er stellte. Wir fuhren unendliche Stunden mit dem Greyhound von West nach Ost und Ost nach West und Nord nach Süd und kreuz und quer Kanada, USA, ein halbes Jahr. Dann hatten wir viel Zeit. Wir haben 22 Nächte im Omnibus verbracht. Da war zu geizig, um in ein Hotel zu gehen oder zu arm, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben dann solche Späßchen gemacht oder solche Spielchen gebracht. Es war sehr interessant. Das fordert dich sehr, sehr heraus. Mach mal so eine Bibelstunde, in der du Fragen stellst, die nur mit Fragen beantwortet werden dürfen. Das war die Technik und das hat Jesus fantastisch beherrscht. Er hat ja, wenn man zu ihm kam, wieder eine Frage gestellt. Wie liesest du, sagen wir mal, ne? Oder so. Das ist ja nur ein ganz kleiner Glimpse, der da so uns übermittelt wird. Aber was ich sagen möchte, ist, das Volk, dem Jesus gegenüberstand, war nicht dumm. Diese Leute waren in die Schule gegangen. Diese Leute kannten Zusammenhänge. Wenn Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen, Komma. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wisst ihr, was diese Leute da verstanden haben? Die haben ganz genau verstanden, was er wollte. Was denn? Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das ist eigentlich ein messianisches Wort für die zukünftige Zeit. Jesaja 56, glaube ich, steht das. Also alle Völker sollen hierher kommen. Was macht ihr? Macht eine Räuberhöhle draus. Woher kommt das Wort? Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Dieses Wort stammt aus Jeremia 7. Jesus nimmt also einen Satz und fügt einen zweiten Satz an aus einem anderen Propheten. Genial. Muss jeder gelehrte Jude anerkennen. Was meint Jeremia denn damit? Jeremia bezieht sich darauf, dass Eli und seine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, die Stiftshütte zu einer Räuberhöhle verkommen ließen, wo sie gesoffen haben, alkoholisiert waren, wo sie Ehebrüche en masse produziert haben und andere böse Dinge geschahen. Und diese Stiftshütte wurde zerstört nach Jeremia 7. Und Jeremia stellt sich hin und sagt, genau so, was da passiert ist, weil man aus der Stiftshütte eine Räuberhöhle gemacht hat, deswegen wird dieser Tempel genauso zerstört werden. Dann haben die Priester in Jerusalem damals alle Buße getan. Stimmt's? Die haben die Wut gekriegt und haben ihm eins reingehauen ins Gesicht. Wie ist die Reaktion bei Jesus? Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Was sagen die Leute, die diese Worte verstehen? Kennen sie die Zusammenhänge, die inneren Zusammenhänge? Aber hallo! Die wissen sofort, was er sagt. Er sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Aha, deswegen muss er sterben. Wer etwas gegen den Tempel sagt, muss sterben. Und damals, wenn ihr wisst, Kaiphas und Hannas hatten eine regelrechte Mafia aufgebaut. Wer ihnen nicht genehm war unter den Priestern, selbst wenn es Sadduzäer waren, haben sie abmurksen lassen. Stich rein, fertig, Beerdigung. Und diese Leute, die dort Handel getrieben haben, standen unter der Ägide dieser Mafiosi, Hannas, Kaiphas, unermesslich reiche Menschen, gehasst vom Volk. Kaiphas war verhasst, der Hannas war verhasst, andere waren verhasst, die nachher noch lebten. Schlimme Typen. Das Priestertum war kaputt und verkommen, Sadduzäer hauptsächlich. Die haben gesagt, wir glauben an die ganze Bibel. Wir glauben nicht an Engel, wir glauben, was geschrieben steht, Wort für Wort. So. Was will ich sagen? Ich will sagen, die Leute wussten Bescheid. Anders als in Griechenland haben in Israel auch die Armen gelernt. In Griechenland, da konnten, und in Rom, wer hat studiert? Wer war dort? Das waren nur die Reichen. Die hatten keinen Sabbat, die hatten keinen siebten Tag. Die Sklaven haben für sie gearbeitet und haben das alles erwirtschaftet, das ganze Geld erwirtschaftet. Und sie konnten sich hinsetzen und diskutieren. Sie haben sich dann in die Bar gesetzt, sind nach Nizza gefahren oder wer weiß wo, und dann haben sie dort diskutiert, die Reichen. Das Volk war dumm und hat keine Schulen gehabt und hat gearbeitet. Gott wollte, dass sein Volk ein Volk von Gelehrten ist. Und die haben studiert und die haben gelernt. Und wir sehen, dass das einmal auch richtig toll funktioniert hat zur Zeit des Josaphat, als er nämlich die Leviten und die Priester durchs Land geschickt hat, um das Volk zu belehren, da kam die Furcht des Herrn über die Völker ringsumher und die haben ihnen nichts getan. Gottes Wort wurde gelehrt. Und so war es Gottes Anliegen, immer dass sein Volk gelehrt ist, aber nicht theologisch, so wie wir das kennen, aristotelische Logik und griechische Logik, sondern die Wege Gottes lernen und wissen und mit Gott gehen. Seine Gesetzmäßigkeiten kennenlernen, was er sagt, wie er handelt. Und dass ich das auf mein Leben beziehe. Der Grieche hat Schwierigkeiten, wenn Ausnahmen entstehen. Da muss er gleich wieder einen neuen Satz formulieren. Der Hebräer braucht das nicht. Der Hebräer kann mit Widersprüchen leben. Der Hebräer sagt, es kann so sein, es kann auch so sein. Wie sagt der Tevier? Einerseits, andererseits. Kennt ihr Tevier, ja? Wenn ich einmal reich wäre, oi di 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 bom, alle Tage wäre wie die Wam. Wäre ich ein reicher Mann, brauchte nicht zur Arbeit. Ja, gut. Tevje. Widersprüche. Der Jude, der Semit, das semitische Denken ist vielmehr ein Denken, das mit Natur, Menschen, mit der Natürlichkeit verbunden ist. Der Schmerz einer Mutter wird in gewissen Dingen ausgedrückt. Wir haben es vorhin gehört, Rachamim, was eine Mutter fühlt, das ist Barmherzigkeit. Es gibt so viele wunderbare Ausdrücke. Selbst die Verben, die Ausdrücke, die ein Stehen bedeuten, also ich stehe, ja? Im Griechischen ist das statisch, der steht. Im Hebräischen sind solche Ausdrücke, ob er jetzt schläft oder ob er wohnt oder ob er steht, sowohl ein sich hinstellen als auch ein Stehen. Es ist immer eine Bewegung dabei. Es ist nie statisch, es ist immer dynamisch. Ich kann euch mal schauen, ob ich das jetzt hier gleich finde. Da gibt es einiges. Das ist eigentlich ganz große Klasse. Da seht ihr das, was damit gemeint ist. Dieses zum Beispiel, kum, aufstehen. Kum, Talita kumi, ja? Aufstehen, kum. Das heißt aufstehen, also dieser Vorgang, aufstehen. Das heißt aber auch stehen. Oder sich hinstellen. Wenn ich mich hinstelle, nazar, sich hinstellen, oder einfach auch wieder stehen. Oder Omed, Amad, hintreten, das heißt aber auch wieder stehen. Ne? Und sich hinstellen heißt auch Stand halten. Oder dann das Wort Shochan, sich lagern, wohnen. Oder Gur, sich als Gast niederlassen, aber auch gleichzeitig wohnen. Oder sich legen bedeutet sich legen. Du kannst übersetzen, er legte sich hin. Du kannst aber auch übersetzen, er lag. Ne? Du kannst übersetzen, er stellte sich hin. Du kannst auch sagen, er stand. Du kannst sagen, er hielt stand. Oder er ließ sich als Gast nieder, und du kannst aber auch sagen, er wohnte. Du hast immer diese Möglichkeiten, wo dann das ganz deutlich ausgedrückt wird, dieser Unterschied.